Wir finden immer wieder ganz tolle städtebauliche Entwürfe von den Freiraumplanern und von den Stadtplanern und müssen immer wieder letztendlich da eine Wasserwirtschaft der 80er Jahre implementieren, obwohl wir eigentlich in die Zukunft gucken wollen. Und vielleicht schaffen wir es in der nächsten Legislaturperiode, dass solche Dinge auch nochmal angegangen werden, dass man guckt, welche Störsteine haben wir eigentlich in den Planungsprozessen, die dazu beitragen, dass wir letztendlich die für uns alle wichtigen Themen der Starkregenvorsorge im urbanen Raum besser verfolgen können.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Unser heutiges Thema wird kontrovers und sehr emotional diskutiert. Es geht um das Thema Starkregenereignisse. Es wird uns in Zukunft immer häufiger beschäftigen, denn durch den Klimawandel nehmen Starkregenereignisse auch in Deutschland immer mehr zu. Wer die jüngsten Ereignisse zum Starkregen in Deutschland verfolgt hat oder selbst davon betroffen ist, dem dürfte bewusst sein, dass das Thema Hochwasserbewältigung kein exklusives Anliegen mehr von ländlichen Gebieten oder Flussregionen sind. Auch urbane Gebiete und Großstädte müssen sich immer häufiger mit auftretenden Extremwetter auseinandersetzen und neue Lösungsansätze zur Bewältigung dieser Herausforderung finden. Jemand, der sich mit dieser Thematik auskennt und seit über 25 Jahren beruflich mit Wasser- und bodenbezogenen Themen auseinandersetzt, ist Lutz Koop. Er ist Ingenieur, Hydrologe und Geschäftsführer der BWS GmbH, einer Ingenieurgesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg. Dort beschäftigt er sich täglich mit interdisziplinären Lösungen von komplexen Aufgaben der Wasserwirtschaft und des Bodenschutzes. Er berät Kommunen und Städte und er berechnet und analysiert Ist-Situationen und Zukunftsszenarien rund um das Thema Hochwasserschutz. Herzlich willkommen, Herr Koop.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Herr Koop, können Sie, bevor wir uns fachlich zu diesem Thema vertiefen, zum Einstieg mal erläutern, warum es konkret zu Überschwemmungen und Überflutungen bei Starkregen kommt und welche Unterschiede es dabei gibt? Denn Regen ist ja schließlich kein neues Phänomen. Was hat sich eigentlich in den letzten Jahren verändert?
Ich werde zu Beginn ein wenig ausholen, weil das in Norddeutschland etwas vielfältig ist, das Thema. Und zwar, wir unterscheiden zwischen Küstenschutz. Das ist der Schutz vor Sturmfluten. Das ist das, was wir an der Elbe machen und weiter außerhalb an der Nordsee. Das ist der Binnenhochwasserschutz. Das ist der Schutz entlang von Gewässern, den wir auch sehr im Auge behalten müssen. Und darüber hinaus die Starkregenvorsorge, um die es heute sehr stark geht. Nämlich, das ist der Schutz der Bebauung vor den Folgen von Starkregen. Starkregen sind Regen mit kurzer Dauer und sehr hoher Intensität. Das, was wir in den letzten Tagen immer mal wieder erleben durften in Hamburg. Und zu allen drei Themengebieten gibt es technische Regeln, die letztendlich das sogenannte Schutzniveau oder die Leistungsfähigkeit beschreiben. Und wenn das überschritten wird, dann können Überschwemmungen und auch Überflutungen eintreten. Ein Teil des Regens fließt ja immer als Abfluss ab. Ein Teil versickert, ein Teil verdunstet. Der Teil, der abfließt, ist natürlich abhängig vom Untergrund. Das heißt, je mehr Parkplätze, Straßen und festbefestigte Flächen wir haben, desto stärker ist der Abfluss. Und auch der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei, weil heutzutage Starkregen häufiger und intensiver ausfallen werden.
Okay, das ist ja schon mal ein sehr umfassender und fachlicher Einstieg, aber ich glaube, sehr deutlich geworden, mit was wir jetzt uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Sie sind ja Hydrologe und ich zitiere mal, was Sie alles in Ihrem Aufgabenfeld beachten müssen, und zwar, dass Wasser sowohl hinsichtlich seiner Erscheinungsformen, Zirkulation und Verteilung in Raum und Zeit wie auch bezüglich seiner physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften sowie seiner Interaktion mit der Umwelt, einschließlich der Beziehung zu Lebewesen. Zitat Ende. Was hat Ihre tägliche Arbeit als Ingenieur damit zu tun?
Ja, also wir arbeiten eben in diesen Themenfeldern Küstenschutz, Binnenhochwasserschutz und Starkregenvorsorge. Und im städtischen Bereich sind es Maßnahmen, die sich zum Beispiel beschäftigen mit offener Oberflächenentwässerung oder mit Regenrückhaltebecken, mit der Silplanung, das heißt mit der Kanalisation. Im ländlichen Raum betrachten wir häufig Maßnahmen der Auenentwicklung zur Hochwasserretention. Also es geht im Grunde immer darum, sowohl für nasse als auch für trockene Phasen zu konzeptionieren, zu planen und letztendlich die Baumaßnahmen dann auch mit den Bauherren zusammen umzusetzen.
In Hamburg haben wir ja die doppelte Situation insofern, dass Hamburg an der Elbe liegt. Wir haben also nicht nur das Thema Starkregenereignisse, sondern auch das Thema Hochwasserschutz. Der aktuelle Bericht des Klimarats verdeutlicht ja, dass der Meeresspiegel ständig steigt. Es sind also zukünftig noch höhere Sturmfluten und Starkregenereignisse möglich. Was sind die größten Herausforderungen, denen Hamburg in Bezug auf Hochwasserschutz und Starkregenbewältigung gegenübersteht?
Es ist so, wie Sie das auch jetzt schon angedeutet haben. Es ist so, dass die größte Aufgabe sicherlich darin besteht, Hamburg Klimafolgen angepasst im Küstenschutz weiterhin auszustatten. Das heißt, wir müssen uns letztendlich damit auseinandersetzen, wie hoch müssen unsere Deiche zukünftig sein. Gibt es andere Möglichkeiten, die Sturmfluten von Hamburg fernzuhalten? Und gleichermaßen müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass immer stärkere Niederschläge mit höherer Intensität stattfinden, was dann dazu führt, dass wir insbesondere im urbanen Raum Schutzstrategien entwickeln müssen und Anpassungen vornehmen müssen.
Wann gab es denn zuletzt ein konkretes Ereignis in Hamburg, wo der bestehende Hochwasserschutz nicht ausgereicht hat?
Wir erleben gerade einen Sommer in Hamburg mit verschiedenen, immer wieder eintretenden Starkregenereignissen. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren gar nicht mehr so kennengelernt haben, da war es eher zu trocken. Aber dieser Sommer besticht dadurch, dass wir im Grunde häufig noch sehr warmen Situationen, wie zum Beispiel am 7. August, einen Starkregen haben mit bis zu 80 Liter auf einen Quadratmeter in anderthalb Stunden. Das sind durchaus tropische Verhältnisse, die wir dann in Teilen haben. Darauf ist unsere Infrastruktur nicht ausgestattet und eingerichtet. Wir haben festgestellt, dass die Glindeau und der Schlemmerbach innerhalb von kürzester Zeit um 1,5 bis 2 Meter angestiegen sind. Das heißt, überall auch Überschwemmungen gedroht sind. Ein Teil der Gebäude entlang des Schlemmerbaches ist überschwemmt worden. Es sind gerade im Bereich Bergedorf verschiedenste Keller vollgelaufen, 900 Feuerwehreinsätze. Es war also wirklich ein starkes Ereignis. Ein zweites Ereignis, was mit dem zusammenhängt, was wir gerade eben auch schon besprochen haben, war im Grunde kurz vor Weihnachten 2023. Da hatten wir langanhaltende, sehr starke Niederschläge, eine andere Form des Niederschlags. Und der traf letztendlich auf eine Sturmflutkettentide. Das heißt, die Entwässerungssysteme der Marsch konnten über längere Zeiträume nicht entwässern. Und dort hat es in Finkenwerder, in Neuenfelde, auch in Wilhelmsburg kurz vor Weihnachten erhebliche Anstiege der Wasserstände gegeben, auch mit Vernässungen, die dann auch dazu geführt haben, dass das technische Hilfswerk auch vor Ort war.
Also nochmal, wir haben ja in Hamburg diese zwei Themen. Einmal den Hochwasserschutz, also ja. Da wir hier auf der Vette erleben, dass ja täglich, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, die Deiche werden erhöht. Mittlerweile sind die Deiche so hoch, dass man eigentlich nur noch mit dem E-Bike darauf fahren kann. So steil sind die geworden. Das ist das eine Thema, also die Deiche werden erhöht, der Hochwasserschutz und auf der Hafen City die Warftgeschosse, also man reagiert zum Thema Hochwasserschutz auf diese immer höher werdenden Schutzwerke sozusagen, die Hamburg beschützen. Und auf der anderen Seite, was Sie gerade gesagt haben, das Thema Starkregen. Und was macht Hamburg eigentlich zum Thema Starkregen, sowohl im Bestand als auch in den Planungen der neuen Quartiere? Also wir planen ja selber neue Quartiere, ich weiß, wovon wir reden. Aber ein großes Thema ist ja, wenn wir Starkregen haben, dass die bestehenden Gebiete kaum in der Lage sind, dieses Regenwasser ordentlich zu leiten, zu verdunsten, zu versickern oder sonst was. Was macht Hamburg da?
Ja, fangen vielleicht mit den Planungen an, weil das einfache Thema ist. Wir fangen sehr frühzeitig an, im Rahmen der Bauleitplanung zu sehr frühen Zeitphasen der Planung bereits mit den zuständigen Fachbehörden Rahmen- und Randbedingungen abzustecken hinsichtlich der Starkregenvorsorge. Das führt dazu, dass letztendlich auch in den Konzepten, in den städtebaulichen und freiraumplanischen Konzepten schon sehr viele Merkmale enthalten sind, die letztendlich dazu beitragen, dass das Niederschlagswasser weitgehend zurückgehalten werden kann.
Also die neuen Quartiere sind gut vorgerüstet?
Die sind zumindest in der Konzeptphase gut vorgerüstet. Nach einer Umsetzung, da können wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen, hapert es an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist etwas, wo wir in der Konzeptphase feststellen, dass wir in den letzten 10 Jahren in Hamburg da sehr viel weitergekommen sind. Wo wir Schwierigkeiten haben, ist im Bestand. Wir haben im Grunde als Großstadt einen Raum mit hoher Dichte. Und jeder, der sich mit Wasser schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass er sich wünscht, dass er Platz hat, um das Wasser irgendwo zu lassen. Und da stehen wir in erheblichen Nutzungskonflikten mit anderen Nutzungsansprüchen im Raum. Es ist gar nicht so einfach, im Grunde über das Nachrüsten von Dachbegrünung, über Fassadenbegrünung, über den Bau von nachträglichen Rigolen und Mulden, die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in einem Bestand, der zentral ausgerichtet ist, auszugestalten. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns und das wird uns in den nächsten Jahren auch sehr stark beschäftigen.
Heute im Abendblatt habe ich gelesen, gibt es einen Entsiegelungsplan der Stadt Hamburg, der es darstellt, wo eigentlich Flächen schon entsiegelt worden sind und wie sich das Thema in der Stadt abbildet. Das fand ich ganz interessant, aber ich habe so den Eindruck, dass man ja wirklich spürt, dass wir mitten im Klimawandel sind, aber die Maßnahmen, die eigentlich erforderlich sind, um die Folgen, die Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, viel zu langsam umgesetzt werden.
Ja, wir sind zu langsam.
Und, ja, genau,
wir sind zu langsam. Wir sind in der Konzeptphase gut und danach werden wir immer schwächer. Das müssen wir einfach so feststellen. Wir haben die Situation, dass wir das, was wir in den Konzepten andenken, die sogenannte Multikodierung von Flächen zum Beispiel, ein wichtiges Thema, da wo wenig Platz ist, sollte man versuchen, die Flächen für verschiedene Zwecke unterschiedlich zu nutzen. Das kann ein Sportplatz sein, Wenn es warm und trocken ist, dann kann man darauf Sport betreiben und bei Starkregen könnte er der Starkregenvorsorge dienen als Hochwasserretentionsraum. Genauso können wir uns das vorstellen in Parks, wir können uns das vorstellen letztendlich in den Straßen. Es gibt verschiedene Unterlagen in Hamburg, die das Thema der wassersensiblen Straßenraumgestaltung nach vorne bringen wollen. Aber wir scheitern immer wieder daran, dass es im Augenblick in Hamburg noch keine klaren Spielregeln gibt, wer denn nachher für diese multikodierten Flächen zuständig ist. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir eine Zuständigkeit im Straßenbereich haben, eine Zuständigkeit im grünen Bereich haben, eine Zuständigkeit im Wasserbereich und alle kämpfen um denselben Quadratmeter. Und es soll ja auch auf demselben Quadratmeter stattfinden.
Ja,
und
da
haben wir letztendlich eine Menge Zeit verloren, um uns überhaupt zu sortieren.
Diese Erfahrung haben wir natürlich selber auch gemacht in unserem großen Projektgebiet Oberbillwerder. Wir sind da super innovativ gestartet, genau mit diesem Thema. Und haben überlegt, wie kann man das Thema Starkregen im Quartier abbilden und auch welche Flächen können überflutet werden. Wir sind letztendlich auch nicht sehr weit gekommen, weil es immer danach geht, ja, wenn der Sportplatz überflutet, wer stellt ihn denn wieder in einen funktionsfähigen Zustand her? Diese ständige Zuständigkeiten, Budgetfragen, wer ist wofür zuständig, das sind eigentlich die Ursachen, weshalb wir zum Thema Multikodierung nicht wirklich oder in Mäuseschrittchen voranschreiten, aber nicht wirklich. Also ich teile da völlig Ihre Meinung. Wir sind in der Konzeptphase wirklich gut, aber je mehr man in diese Umsetzungsphasen kommt, desto mehr heben Leute die ihre Finger und Zeigefinger und sagen, so geht das aber leider doch nicht. Wenn wir mal über die Stadtgrenzen Hamburg hinaus gucken, also wir arbeiten ja die Strategien, die wir hier haben zum Thema Hochwasserschutz und Starkregenereignisse, kennen wir ja, ne? Rieser, Deiche, Grünflächen, die überflutet werden. Gibt es eigentlich, wenn man mal den Blick über Hamburg hinaus wirft, auch Kommunen oder andere Städte, die noch andere Ideen haben, wie man mit diesen Themen umgeht?
Das Thema Schwammstadt ist ja letztendlich in aller Munde. Im Grunde ist das die stadtplanische Idee, dass das Wasser wie in einem Naturraum so lange zurückgehalten ist, bis es gefahrlos abfließen kann und aber auch in einem Bebauungsbereich dann auch selbst zu keinen Schäden führt. Und dafür gibt es bautechnische Möglichkeiten. Das haben wir in Hamburg im Grunde auch schon
Berlin
angedacht,
auch.
In Berlin auch, in Heidelberg, es gibt Mainz, es gibt verschiedene Kommunen, die das im Grunde, ich sag mal, in der Pilotebene gemacht haben. Meines Erachtens gibt es aber nur eine Stadt, die das in den letzten 10 Jahren extrem konsequent umgesetzt hat, das ist Kopenhagen. Also Kopenhagen hat es geschafft nach 2011, da hatten die ein sehr starkes Regenereignis mit bis zu 150 Liter pro Quadratmeter, was zu erheblichen Schäden geführt hat. Und dann haben die im Grunde für das gesamte Gebiet einen Masterplan gemacht, für das gesamte Stadtgebiet, 60 Gebiete eingeteilt, hydrologisch beurteilt und immer die Maßnahme ausgewählt mit höchster Effektivität und geringsten Kosten und haben im Grunde ein Demokratieverständnis dort, dass man das auch sofort und schnell umsetzen kann, weil es der Gemeinschaft und dem Allgemeinwohl dient. Und haben es in der Tat geschafft, innerhalb von mehr als 10 Jahren, in denen sie jetzt dabei sind, für weite Stadtgebiete von Kopenhagen im Grunde eine Starkregensicherheit herzustellen bzw. die Situation deutlich zu verbessern. Und das auch im Bestand und das auch mit sehr viel Unterstützung der Bevölkerung.
Mhm. Aber Anlass dieser Überwindung war das Starkregenereignis bei 150 Litern.
Genau, genau. Ich meine, wir haben ja auch solche Starkregenereignisse. Das erste, Bergedorf
2018.
2018, das Himmelfahrtsereignis, wo viel passiert ist, wo auch zunächst auch viel initiiert wurde. Aber wir bleiben dann immer, ich sag mal,
stecken.
In der Verwaltung stecken oder in den Abläufen stecken oder wo auch immer wir da stecken bleiben. Aber es ist einfach nicht so, dass wir auch als ich möchte jetzt auch nicht nur auf die Verwaltung schielen, sondern wir sind im Grunde alle, auch letztendlich die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs gefragt, diese Dinge auch mitzubewegen, weil das ist auch ein demokratisches Verständnis. Wenn wir alle der Meinung wären, dass das für uns wichtig wäre, dann könnte man natürlich diese Dinge auch schneller umsetzen.
Ja, das haben wir selber auch als IBA Hamburg erlebt in Neugraben in unseren Gebieten. Wir haben dort Vorschriften, wie Oberflächenwasser, Regenwasser auf den Grundstücken versickert werden soll mit Mulden und Rinnen. Sie machen es häufig nicht, weil das eben die Nutzung des Grundstücks einschränkt. Also was muss man eigentlich tun, kommunikativ, um so ein Bewusstsein zu erzeugen, dass das Aufgabe der Gemeinschaft ist und nicht nur der Stadt?
Das ist eine gute Frage. Und wer darauf eine richtig gute Antwort weiß, der macht das auch prima. Ich glaube, das Erste ist wirklich daran zu arbeiten, dass wir von dem NIMBY-Prinzip wegkommen, also not in my backyard. Also überall macht bitte was Schönes, aber nicht bei mir. Also wir haben einen unheimlich hohen, ich sag mal, Zustimmung von Tätigkeiten, die beim Nachbarn stattfinden, aber nicht unbedingt bei denen, die im eigenen Garten stattfinden. Und dieses Selbstverständnis führt dazu, dass wir im Grunde im Bereich der privaten Vorsorge eigentlich in Hamburg zu wenig tun. Und wenn dieses Selbstverständnis da ist, dass diese Maßnahmen, die ich im Kleinen tue oder die ich im Großen auch akzeptiere, dem Gemeinwohl dienen und dass sie im Grunde auch positiv konnotiert sind, wäre es, glaube ich, für die Verwaltung wesentlich einfacher, diese Dinge auch schneller umzusetzen. Wir erleben das zuhauf, dass bestimmte Maßnahmen, die angedacht werden, von Bürgerinnen und Bürgern beklagt werden. Dass das Entschleunigung.
Zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel im Hochwasserschutz in Buxtehude passiert. Da hatten wir 3 Bürgerinitiativen dagegen und eine dafür. Also Borkhorster Elbwiesen, Schaffung von Rückhalteräumen, mehrere Bürgerinitiativen, die da mitgearbeitet haben. Also die Aufgeregtheit ist schnell da, aber ich sag mal, diese fachliche Auseinandersetzung mit den Themen, die ist nicht gegeben. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, da müssen wir auch besser werden, dass wir die Dinge, die wir tun, noch besser erklären. Und ich glaube, es tut gut. Ich möchte gerne ein Beispiel nennen vom Silverband in Nettelnburg, der nach dem Starkregen 2018 mehrere Veranstaltungen gemacht hat im Silverbandsgebiet, eine auch in der Kirche mit Vertretern der Behörden, mit Vertretern von Stakeholdern, insbesondere aber auch mit Firmen, die etwas machen, die im Grunde Produkte anbieten, damit man selbst für den Hochwasserschutz etwas tun kann. War sehr gut besucht und ich glaube, die Akzeptanz ist dann gut, wenn sich die Leute auf Augenhöhe vor Ort für so etwas einsetzen und dann letztendlich dann noch einige mitnehmen können.
Okay, ja.
Nettelnburg tut jetzt auch einiges, insofern hat das auch eine gewisse Wirkung entfaltet. Das ist, denke ich, eine gute Sache.
Ich würde gerne nochmal auf Ihre Tätigkeit als Ingenieur zurückkommen. Also wenn Sie also einen neuen Auftrag bekommen und eine Stadt oder Kommune kommt und sagt, wie können wir unseren Hochwasserschutz verbessern? Wie gehen Sie diese konkrete Fragestellung an? Wie können wir uns Ihre Arbeit eigentlich genau vorstellen?
Also im Grunde geht es erstmal darum zu gucken, haben wir das, was letztendlich dort an Problemen ist, ist es auch richtig auch bei unserem Auftraggeber angekommen? Wir haben häufig die Situation, dass wir eine unklare Äußerung von einer Kommune kriegen oder auch von Institutionen bekommen. Wir müssen also die Frage mit dem Auftraggebenden zusammen schärfen. Dann geht es um die Daten, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Viele Geodaten sind heute ubiquitär vorhanden. Wir haben eine doch sehr gute Datenlage in vielen Dingen. Das heißt, Höhenlagen, Wasserstände, Abflüsse, Morphologie, diese Dinge sind alle vorhanden und können genutzt werden. Wir nutzen Modelle, um letztendlich Szenarien zu simulieren und zu visualisieren. Und wir nutzen sehr gerne auch Augenzeugen und Ohrenzeugen. Mhm. Also wir haben häufig schon die Situation erlebt, dass es für uns sehr wichtig ist, mit Ortskundigen zusammen ins Gespräch zu kommen, mit älteren Leuten, die bereits Hochwasserereignisse erlebt haben, dann auch diese zu besprechen, alte Hochwassermarken uns anzugucken. Das ist für uns von großer Bedeutung. Wenn wir im Grunde diese Kombination aus Datenlage und Informationslage zusammenhängen und uns die sogenannten Wirkungszusammenhänge auch wirklich erschlossen haben, dann gehen wir über die Modelltechnik daran, bestimmte Szenarien durchzumodellieren und dann mit dem Kunden zusammen festzustellen, welches denn für den jeweiligen Standort die beste Hochwasserschutzmaßnahme ist. Das ist jetzt ein bisschen im Großen gedacht. Aber ehrlich gesagt ist es auch so, dass die meisten Hochwasserschutzmaßnahmen auch von Kommunen oder von Körperschaften öffentlichen Rechts auch betrieben werden.
Und welches Regenwasserereignis wird eigentlich häufig zugrunde gelegt? Es gibt ja 30 jährlich,
ja,
100 jährlich.
Ja. Jetzt kommen Sie mit der Statistik. Das ist interessant. Das ist sehr interessant, weil ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Aber wir haben bestimmte Jährlichkeiten. Das bedeutet letztendlich in der Statistik, dass ich schaue, mit welcher Eintrittswahrscheinlichkeit ein Ereignis eintreten. Und rein rechnerisch bedeutet das, wenn ich 30 jährliche Ereignisse zugrunde lege, gehe ich davon aus, dass dieses Ereignis alle 30 Jahre stattfindet. Richtig. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben über Klimafolgen gesprochen, wir haben über Veränderungen in Einzugsgebieten gesprochen, dass diese Statistik zum Teil uns heute nicht mehr hilft, weil wir zu diesen Werten auch Zuschläge rechnen müssen, weil wir einen Trend haben. Und ein Trend ist im Grunde ein Feind der Statistik, wenn wir letztendlich uns über längere Zeitreihen dann bemühen. Aber wir nutzen im Grunde, ich sag mal, im städtischen Bereich häufig 100 jährlich, wenn wir hohe Schadenspotenziale haben. Wir nutzen im, ich sag mal, weitläufigen Bereich 30 jährlich. Und dann geht das runter bis in den ländlichen Raum bis 10 jährlich oder auch 5 jährlich.
In unseren Gebieten haben wir 100 jährlich als Grundlage der Planung.
Genau. Oberbillwerder ist ein gutes Beispiel, ist umgarnt von Überschwemmungsgebieten. Oberbillwerder hat ja immer von der Grundidee gelebt und lebt es ja auch noch, dass im Grunde Oberbillwerder wie ein natürliches Einzugsgebiet wirkt. Das heißt, es darf im Grunde nur so viel Wasser abgegeben werden, wie ein natürliches Einzugsgebiet im Grunde dort auch abgeben würde. So ist damals letztendlich auch die sogenannte Abflussspende entstanden, die bei einem 100-jährlichen Ereignis zugrunde zu legen ist. Und dadurch haben wir es im Grunde geschafft, dass die Betroffenheiten rumherum im Grunde auch nicht vorhanden sind. Dass wir durch viele Gespräche und Veranstaltungen auch dazu beitragen konnten, dass letztendlich erkannt wurde, dass durch das System, was dort eingerichtet wird, keine zusätzliche hydraulische Belastung für die Umgebung stattfindet.
Das ist, glaube ich, was uns gut gelungen ist. Denn am Anfang hatten alle Menschen davor Angst, dass durch diese zusätzliche Versiegelung dieses Thema Wasser und Regenstarkereignisse noch eine höhere Belastung wird, als es jetzt schon ist. Und das ist, glaube ich, uns kommunikativ gut gelungen. Dieses Thema spielt im Moment in der öffentlichen Kommunikation in Bezug auf Oberbillwerder keine Rolle mehr. Was war denn Ihr spannendes Projekt oder was war die größte Herausforderung, die Sie in Ihrer Tätigkeit jemals erlebt haben?
Ja, ich habe mir zwei Projekte aufgeschrieben und zwar deswegen, weil ich nicht so spießig wirken wollte. Also es ist schon so, dass Oberbillwerder natürlich für uns eine hervorragende Situation war. Wir haben im Grunde sehr früh mit dem Projekt beginnen dürfen, was die wasserwirtschaftlichen Situationen waren und haben festgestellt, was für eine enorme Aufgabe da im Grunde entsteht. Wir haben ja im Grunde in dieser Zeitphase vor dem städtebaulich-freiraumplanischen Entwurf auch relativ viele Marken setzen können hinsichtlich der Starkregenvorsorge des Hochwasserschutzes. Und die haben sich im Grunde durch das gesamte Verfahren bis zum Masterplan gezogen und haben im Grunde jetzt für mich persönlich durchaus einen erheblichen Mehrgewinn an Erkenntnis, wie man mit solchen Prozessen umgeht, geboten. Und gleichzeitig konnten wir aber auch verschiedene Stärken, die wir auch im Büro haben, letztendlich in diesem Projekt auch kombinieren. Also das naturwissenschaftliche Verständnis, das hydrologische Verständnis, das wasserbauliche Verständnis, die Simulationsmöglichkeiten, das haben wir damals genutzt. Und das hat auch letztendlich mit der Kommunikation dazu beigetragen, wie Sie auch eben gesagt haben, dass wir es da eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben.
Das Beispiel Nummer eins.
Das Beispiel Nummer zwei möchte ich gerne die Borkhorst der Elbwiesen benennen. Das ist ein...
Ich weiß gar nicht, wo das ist.
Ja, das ist gut. Das ist Richtung Gesthacht. Und zwar Richtung Gesthacht hat es damals eine Planung gegeben, Estuarflächen tiefer offen zu gestalten, eine sogenannte Rückdeichung. Und das war im ersten Verfahren, war das gescheitert, weil man, ich sag mal, die Betroffenheiten der Bürgerinnen und Bürger nicht mitgenommen hat. Und dann hat es einen zweiten Anlauf gegeben, den durften wir dann mit begleiten. Und da ging es dann auch darum, im Grunde die hydrologischen Prozesse zu erklären, durch das Planfeststellungsverfahren zu führen, 60 Hektar wieder auch tiefer offen zu gestalten, mit den entsprechenden Bürgerinitiativen, die wir eben gerade auch schon erwähnt haben. Und dem Erfolg, dass der Anwalt nach dem Planfeststellungsverfahren den Gemeinden gesagt hat, bitte klagt nicht, die Planung ist gut. Und das hat einfach gezeigt, dass es sich manchmal auch lohnen kann, eine sogenannte offene Planung zu machen. Wir haben von vornherein die Bürgerinitiativen eingeladen, mitzuplanen. Es war ein Projekt der REGE, damals der Realisierungsgesellschaft, die dann letztendlich auch für sich entschieden hat, dass sie dieses Projekt nur realisieren kann, wenn es letztendlich mit den Bürgern zusammen geschieht. Und das ist uns da, glaube ich, wirklich sehr gut gelungen. Das war für uns alle eine Herausforderung, weil einige gesagt haben, es darf kein Zentimeter Wasserstandsänderung eintreten. Und alle Hydrologen wissen, sobald ich hydrologische Veränderungen vornehme, treten natürlich Wasserstandsänderungen ein. Das war wirklich herausragend und für uns ein sehr interessantes Projekt.
Also die Rückdeichung.
Das ist eine Öffnung eines Leitdammes gewesen. Der Deich war schon zurückgedeiht, aber es war eine Öffnung von 60 Hektar für die Tide, für das Einschwingen der Tide. Und wir haben ja eben schon gesagt, die Tide an sich hat auch ein gewisses Bedrohungsszenario. Die möchte man nicht so nah an sein eigenes Haus haben. Und wir haben es dort mit schützenden Maßnahmen geschafft, letztendlich diese Ängste auch zu nehmen. Und das Monitoring, was 10 Jahre gelaufen hat, hat im Grunde uns da auch bestätigt.
Ich habe das mal recherchiert. In unserer Zeit der internationalen Bauausstellung haben wir auch mal eine Rückdeichung gemacht, zusammen mit HPA. Also das war dieser Tide-Bereich bei Kretsand.
Kretsand, ja.
Genau, da haben das war auch so ein Projekt, das also unter dem IBA-Label gelaufen ist, weil das wahrscheinlich auch sehr innovativ ist, dem Wasser mehr Raum zu geben und nicht nur immer die Deiche zu erhöhen. Ja. Ne? Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument.
Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema. Sie haben das vorhin schon angesprochen und zwar, wir sind in unseren Konzepten immer sehr gut, aber wenn es darum geht, die Konzepte auch umzusetzen, werden wir schwächer. Da frage ich, wie kann man die Zusammenarbeit und das Verständnis innerhalb der Verwaltung zu diesen Themen eigentlich verbessern? Wo sehen Sie da noch Entwicklungspotenzial?
Wir haben ja eben schon festgestellt, dass wir viele Flächen mehrfach benutzen müssen. Wenn wir im Grunde eine urbane Entwicklung machen wollen, eine Wertigkeit im Raum haben wollen, aber gleichzeitig letztendlich auch Platz für Wasser schaffen wollen, kleiner Exkurs, ich komme mir noch sehr gut an, Oberbaudirektor Walter war ja letztens hier. Wir haben in der ersten Runde, als wir über Oberbillwerder gesprochen haben, habe ich gesagt, wir brauchen 20% der Fläche für Wasser. Da war der Oberbaudirektor nicht amused. Er hat gesagt, wie soll ich denn die Flächen vermarkten? Das geht doch gar nicht. Also
Das ist immer das Thema, ne?
Das können Sie mal gleich wieder vergessen. Jetzt gehen Sie mal nach Hause und rechnen mal nochmal spitzer nach. Das wären da wohl keine 20%. Nachher hat der Entwurf das sehr gut wiedergegeben. Es waren sogar mehr als 20% für Wasser, was wir dann jetzt auch als Masterplanentwicklung haben. Es ist alles gut. Aber es zeigt, wie schwer das im Grunde ist, diese Multikodierung voranzubringen, auch unter den Spitzenkräften, die damals da aktiv waren. Das heißt, wir müssen die Verwaltung in die Lage versetzen, einfacher Zuständigkeiten zu sortieren. Und da ist im Augenblick alles noch nicht so richtig in Bewegung. Der Zuständige für die Straße passt auf seine Straße auf, der Zuständige für die Grünflächen passt auf die Grünflächen auf, die Zuständige für Wasser passt auf ihr Wasser auf.
Wir passen auf die Vermarktung
auf. So passt jeder auf sich auf, aber damit ist niemandem geholfen. Und wir müssen im Grunde Instrumente entwickeln, müssen die Zuständigkeiten multikodierter Flächen definieren. Und wir müssen sie vorher definieren.
Eigene Behörde? Nein.
Nein, Zuständigkeiten definieren. Dieselben Leute nutzen, aber Aufgaben neu definieren. Ich glaube, das wäre der bessere Weg. Und wir müssen das im Vorfeld machen. Wir dürfen nicht erst in die Konzepte hineingehen und dann am Anschluss an die Konzepte nachdenken, wer denn für die Flächen zuständig ist. Da geht ein erhebliches Geschacher los. Und wir wissen, dass Investitionsgelder gut sind in Hamburg. Wir wissen aber auch, dass Unterhaltung und Betrieb finanziell schlecht ausgestattet ist. Und gerade für diese multikodierten Flächen, Sie haben es eben auch erwähnt, die haben einen höheren Aufwand. Also wir müssen uns um den Sportplatz kümmern, nachdem das Hochwasser darüber gegangen ist. Wir müssen uns vielleicht auch um den Spielplatz kümmern, wenn wir ihn genutzt haben als Retentionsraum, weil er zwar ein Wasserspielplatz ist, aber kein Überflutungsspielplatz. Also auch da brauchen wir Kümmerer. Und das muss im Vorfeld sortiert werden, weil wir als Planer haben es schon jetzt sehr schwer, die unterschiedlichen Interessen im Grunde zu einem gemeinsamen fachlich geordneten Bild zu bekommen. Und irgendwann werden die Leute alleine gelassen. Wenn der B-Plan weiter in die Konkretisierung kommt, dann wird aus dem Konzept häufig etwas ganz anderes, weil jeder im Rahmen seiner Zuständigkeiten genau im Rahmen des Verwaltungshandelns arbeitet. Und das ist das Dilemma. Das müssen wir im Vorfeld besser sortieren, dann sind wir auch schneller in den B-Plan-Verfahren.
Ja.
Das ist das zweite Thema, die B-Pläne dauern zu lange.
Ach, wem sagen Sie das?
Ja. Also ich habe einen gehabt, der sollte als Beschleunigungsplan laufen, in einem Jahr sollte er fertig sein, er ist immer noch nicht fertig und wir haben ihn, ich glaube, 2013 begonnen. Also so, das ist kein
2013.
Großer B-Plan. Ja, das ist kein großer B-Plan. Er sollte 50 Doppelhaushälften im ländlichen Raum Hamburgs herstellen und ist nicht fertig.
Ja, das Thema kenne ich auch. Ja. Also das ist immer dieses Thema, allen ist klar, woran es liegt und was zu tun ist, aber in der Umsetzung scheitert es dann häufig. Ja. Ne? Und das schon nicht erst seit gestern, das weiß man schon länger.
Ein Hinweis dazu noch, und zwar haben wir das Hamburger Wegerecht zum Beispiel. Und das Hamburger Wegerecht ist ein Beispiel, das ist ein Gesetz, an das sich alle halten müssen, aber es konterkariert zum Beispiel offene Oberflächenentwässerung, weil wir letztendlich private Ableitungen nicht durch den öffentlichen Grund führen dürfen. Privat und öffentlich ist in Hamburg sehr stark getrennt. Und wir finden immer wieder ganz tolle städtebauliche Entwürfe von den Freiraumplanern und von den Stadtplanern und müssen immer wieder letztendlich da eine Wasserwirtschaft der 80er Jahre implementieren, obwohl wir eigentlich in die Zukunft gucken wollen. Und vielleicht schaffen wir es in der nächsten Legislaturperiode, dass solche Dinge auch nochmal angegangen werden, dass man guckt, welche Störsteine haben wir eigentlich in den Planungsprozessen, die dazu beitragen, dass wir letztendlich die für uns alle wichtigen Themen der Starkregenvorsorge im urbanen Raum besser verfolgen können.
Guter Tipp. Vielleicht schaffen wir das ja wirklich.
Ja, toi, ne?
Wir kommen langsam zum Abschluss und zum Abschluss stellen wir dann auch immer eine persönlichere Frage. Und zwar, welche Aspekte Ihres Berufs finden Sie denn besonders toll, spannend, erfüllend?
Ja, aber ich glaube, das Schöne ist, dass wenn man nicht darunter leidet, dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dass alles um das Wasser letztendlich einem auch tagtäglich begegnet und man jeden Tag da vor neuen Aufgaben steht und man einfach feststellt in den 30 Jahren, wo man das gemacht hat, dass auch kaum etwas doppelt passiert. Also es ist nichts mechanisch, es ist immer wieder individuell. Und besonders schön ist es dann, wenn wir in dieser sehr vielstimmigen Welt von verschiedenen Anforderungen und Ansprüchen es schaffen, eine gute fachlich begründete Lösung zu finden, und die dann auch umsetzen können. Und wenn ich dann vor dem Bauwerk stehe oder so, dann habe ich wirklich ein gutes Gefühl.
Ja, und verbunden auch immer mit einer guten Kommunikation. Ne? Dass alle sehen, das ist erforderlich, das ist notwendig und das ist richtig. Ja. Und wir stehen da alle dahinter. Ne?
Ja.
Dann, glaube ich, haben Sie gute Arbeit geleistet.
Ja.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir die Erwartungen unserer Zuhörer auch erfüllen konnten, viel Informationen geliefert haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Und Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter oder Instagram oder schauen auch mal auf unserer Internetseite vorbei. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.